Hi.
Hallo.
Nu klar. Die Hesse ist da. Und ein Podcast hat sie jetzt auch noch.
Ganz genau. Und ich habe heute wieder mein schönes Podcast-Täschchen gepackt. Und es macht mir so viel Spaß, einfach jeden Monat mich auf den Weg zu machen zu einem Gast, zu einer besonderen Person, die ich mir vorher schon lange gepflegt ausgesucht habe. Und heute hatte ich gar nicht so einen weiten Weg, sondern ich bin von mir aus eigentlich nur Richtung Berlin-Mitte, Richtung Friedrichstraße gefahren, sitze jetzt genau gegenüber der Galerie Lafayette, der ehemaligen Galerie Lafayette, gibt's nämlich nicht mehr für alle, die lange nicht mehr in Berlin waren, oberhalb von Borcherts in der Barbour Beauty Lounge, und mir gegenüber sitzt die Chefin höchstpersönlich, Beauty-Expertin, Geschäftsfrau und einfach eine sehr empathische und tolle Erscheinung, Christiane Lingner. Hallo.
Oh, wie lieb von dir. Vielen Dank fürs schöne Introducing, liebe Linda. Ja, ich freue mich auch ganz doll, dass wir uns hier heute zusammengefunden haben zu so einem Podcast. Hab dich ja bis jetzt immer hier nur wahrgenommen, wenn du mal im Geschäft warst und in der Behandlung. Insofern freue ich mich, dass wir uns heute ein bisschen näher kennenlernen in deinem Ostbroschen-Podcast. Ja, ich finde den Namen übrigens hervorragend.
Dankeschön.
Das wollte ich dir mal sagen. Brosche finde ich schon mal toll, und das mit dem Osten zu verbinden hat was.
Ja, ich habe irgendwann gedacht, es gibt halt etwas, was starke Frauen wie dich und mich verbindet, und das sind natürlich unsere Wurzeln. Und die haben wir beide in der ehemaligen DDR. Du sogar hier in Ost-Berlin, ich ja irgendwo in Sachsen-Anhalt, aus der kleinen Stadt in Halberstadt.
Halberstadt?
Ja, ja, ich bin zwar 17 Jahre in Berlin, aber vorher war ich schön behütet in der Kleinstadt, und die Großstadtluft, die darf ich erst seit knapp 17 Jahren schnuppern.
Aber die schnuppert sich nicht schlecht, oder?
Oh, ich wollte immer nach Berlin. Und dann hier auch noch so Orte zu finden wie diesen, an dem man sich wirklich auch wohlfühlt, wo man eben auch das Gefühl hat, man kommt an. Das ist wie ein kleines Zuhause hier oder so ein Ort, an dem man abschalten kann, wo man auch dieses ganze Großstadtgetose drumherum vergessen kann. Das ist einfach wirklich ein Ort, den du hier geschaffen hast. Wirklich mein größtes Kompliment. Ich würde es ja nicht weniger als ein kleines Kosmetikimperium beschreiben hier in Berlin.
Das ist süß, das hört sich schön an. Aber du hast in der Tat recht, ich wollte was anderes schaffen. Ich wollte irgendwie nicht so ein klassisches Kosmetikinstitut irgendwie betreiben. Ich hatte ja drei in der Tat, einen wirklich im tiefen Friedrichshain seit 35 Jahren. Dann hier in Mitte seit 10 Jahren und dann nochmal in Charlottenburg am Kudamm. Und ich habe gesagt, nee, das vereine ich alles an einem besonderen Ort. Und der war mir hier immer, so die Mitte Berlins lag mir immer am allermeisten. Die Internationalität der Menschen. Auch ich als Berlinerin mag diesen Ort, diesen Gendarmenmarkt, das Drumherum, die Kultur hier besonders. Und als ich das anbot, habe ich gedacht, komm, jetzt machst du nochmal so einen Schritt und machst mal etwas, was es in vielleicht in Berlin so noch gar nicht gibt. Nämlich kein klassisches Institut, sondern etwas, was alles vereint, nämlich, ich sag jetzt den Ausdruck, der ist schon so ein bisschen abgeschmackt im Moment, Longevity, aber es soll natürlich sich alles rund um Gesundheit, um Pflege, aber in erster Linie erstmal um Skin-Expertise handeln, und das haben wir hier gut mit Ästhetik und mit Hautscreening und mit Friseur, mit alledem kombinieren können. Und da hatte ich, das war so eine Idee, so ein Traum von mir. Und ich bin ganz stolz drauf, seit 2 Jahren jetzt das hier so komprimiert machen zu dürfen.
Darauf kannst du auch absolut stolz sein, weil das ist ja was, was ich jedes Mal wieder feststelle, wenn ich herkomme, wie sehr in dem Moment die Self-Care in den Vordergrund rückt. Also egal, wie sehr man sich stresst, um zu dem Termin zu kommen, vielleicht auch irgendwo noch im Stau steht oder das Kind vorher in der Kita abgibt oder was auch immer, dann ist man hier. Man legt seinen Schmuck ab, das Handy weg, und dann begibt man sich in diese wundervollen Hände von dir oder deiner MitarbeiterInnen und wird einfach nur angefasst, gut behandelt, und du gehst hier raus, und ich fühle mich jedes Mal wieder, wenn ich in den Spiegel gucke, ich fühle mich nicht nur so, sondern ich denke auch, ich sehe mindestens 7 Jahre jünger aus. Denn es macht einfach wirklich so viel Spaß, hierher zu gehen und vor allem noch mehr Spaß, wieder rauszugehen.
Und dann noch den letzten Blick in den Spiegel zu werfen und zu sagen, wow, der Tag kann kommen.
Und man ist ungeschminkt. Also das Absolut. Ist das Allerschönste.
Und weißt du, das ist das Schöne auch an diesem Beruf der Kosmetikerin, diesem Grundberuf, den man ja so gar nicht vielleicht wirklich wahrnimmt. Mhm. Aber es ist ein Beruf, wo man wirklich Menschen glücklich machen kann. Ja. Und wir haben hier so oft den Moment, und den habe ich selbst nach 35 Jahren immer noch, jemand kommt, man merkt, da ist vielleicht ein bisschen Last drauf, der hat vielleicht gerade eine anstrengende Zeit und keine Zeit für sich. Und dann geht er nach 1,5-2 Stunden raus, schaut in den Spiegel und ist einfach wirklich zufrieden, glücklich und sagt, der Tag kann kommen. Dann wissen wir und weiß ich, dass wir unseren Job, unseren Beruf wirklich gut gemacht haben. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part bei uns. Neben der Hautpflege, die natürlich im Fokus steht, weiß man, dass der psychologische Aspekt ein ganz, ganz großer bei der Kosmetik ist und dass der sogar 40-50% dessen einnimmt, warum jemand hierher kommt. Die Hautpflege ja. Und der andere Aspekt ist, hier werde ich auch berührt, hier werde ich angefasst. Das schafft immer Verbindung zwischen Menschen und das ist für viele auch der Ort, wo sie das ein oder andere Mal raus und loslassen können. Und da ist so ein bisschen Hobbypsychologie bei uns auch immer dahinter.
Definitiv, vor allem wenn du das jetzt alles so sagst, das macht natürlich viel Sinn, denn das Gesicht steht ja bei uns allen einfach im Fokus.
Und weißt du, die Haut ist Spiegelbild der Seele.
Absolut.
Du kommst rein, ich guck dich an, ich weiß eigentlich per se schon ganz schnell, geht's dir gut oder geht's dir nicht gut. Wenn jemand frisch verliebt ist, sieht er immer toll aus. Der ist gut durchblutet, der hat so ein Flurry-Gesicht, die Augen strahlen. Da weißt du, da ist die Haut auch meistens ganz gut in Schuss. Und bei den anderen siehst du doch dann, dass sie ein bisschen schlecht durchblutet sind, ein bisschen fad sind, der Blick ist ein bisschen müde. Und da weißt du, musst woanders ansetzen. Also die Haut zeigt uns eigentlich alles das, was im Körper los ist. Und insofern kann ich ganz viel schlussfolgern auf andere Bereiche und kann darauf eingehen. Das ist das Schöne.
Total. Und es gibt ja auch ganz viele Menschen, die immer Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren, die sich vielleicht dann auch aus solchen Gründen gar nicht trauen, hier zu einer Kosmetik zu gehen, weil sie eben diese Kontrolle gar nicht abgeben können oder wollen.
Es gibt auch Menschen, die wollen nicht angefasst, die wollen nicht berührt werden. Die gibt es auch, hatte ich auch schon. Mhm. Gesagt haben, ich habe hier einen Gutschein, aber ich möchte das eigentlich gar nicht.
Und was macht ihr dann? Fußpflege, oder?
Nee, die kriegen Produkte. Es hat keinen Sinn, wenn jemand nicht angefasst, weil er Angst hat, dass da vielleicht auch irgendwie etwas bei ihm hochkommt, dann ist das so. Mhm. Aber eigentlich ist das eine gesundheitserhaltende Maßnahme.
Absolut.
Weil das Immunsystem profitiert davon unglaublich stark. Da glaube ich auch dran. Und das sehe ich nach so vielen Jahren auch.
Absolut. Ich bin total bei dir. Ich wurde ja das letzte Mal, hatte ich hier irgend so ein Treatment, das hattest du mir empfohlen, für die Gesichtsmuskeln, wie so Sport für die Gesichtsmuskeln, irgendwas mit Ultraschall oder so.
Und dann das war der Ultraschall.
Gott, da bin ich herausgegangen und dachte wirklich, Halleluja.
Ja, der Ultraschall, das ist schon, wenn man, muss man noch dazu sagen, keine Vorerkrankungen hat, muss ich dazu sagen, ist immer ganz wichtig, ist der Ultraschall eine super Methode, weil man zwischen verschiedenen Frequenzen hin und her arbeiten kann und die Haut im Prinzip in verschiedenen Schichten damit anregen kann, eine tiefe Massage macht. Und das sieht man. Und das ist Sport für die Haut.
Ja.
Und ganz ehrlich, den brauchen wir nicht nur am Körper, den brauchen wir auch im Gesicht.
Stimmt. Und das soll hier gar keine Werbeveranstaltung die Beauty Lounge sein. Ich glaube, ihr sprecht mit allem, was ihr tut, sowieso schon dafür. Ich möchte ja quasi über dich und deinen Werdegang reden, wie es dazu kam, dass man hier so einen tollen Ort schaffen konnte. Und da weiß ich von der Bea, meiner Kosmetikerin hier, die hat mir nämlich irgendwann mal erzählt, ach, die Christiane, die ist ja auch aus der DDR und die wollte ja eigentlich Medizin studieren, durfte aber nicht. Und deshalb ist sie dann in den Beauty-Bereich
gekommen.
Bin ich
da gelandet. Ich bin da eigentlich irgendwie reingeschlittert, obwohl das nie mein Wunsch war.
Genau, weil ich hatte irgendwie eine kleine Wunde, glaube ich, an der Hand, die so schlecht verheilt ist. Und dann haben die mir so eine Salbe gegeben.
Ja, ja, das ist meine Zaubersalbe, Pyrolysin.
Genau. Und Gott, ey, das heilt wirklich so viel schneller damit. Und
das ist eine alte Salbe aus der Dermatologie und aus der DDR.
Wirklich?
Ja, die DDR-Leute und Dermatologen kennen die noch, die anderen vielleicht gar nicht. Hat aber gerade wieder so ein bisschen Revival und wird auch wieder gut vertrieben. Wir benutzen die ganz, ganz viel. Also da kommen mir meine alten Kenntnisse aus der Medizin und Dermatologie zugute. Aber du fragst, wie kommt man dazu, sowas zu machen? Ja, eigentlich
Oder also ich würde eher gerne wissen, warum wolltest du damals Medizin studieren? Warum durftest du es nicht? Fangen wir einfach mal beim Urschleim an, weil es gibt ja auch ganz viele Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, dass man in der DDR wirklich so reglementiert war.
Ja,
und
also,
warum?
Das war man schon. Also erstmal bin in 60er Jahren geboren. Und mein Vater war eben Medizinprofessor und ich war immer der Medizin dadurch sehr verbunden, habe mich immer dafür interessiert, schon als Kind. Aber es war in der DDR so, dass da wirklich in den Anfang der 80er Jahre so einen beliebten Studienplatz wie Medizin nur die bekommen haben, die auch staatstreu waren und die dem Regime verbunden waren, sprich die Parteimitglieder waren.
Das und warst du nicht?
Nein, war ich nicht. Das wollte ich auch nie. Also ich wäre nie in die Partei gegangen, um zu studieren. Also das war für mich keine Option. Mein Vater war es nie und ich bin auch so groß geworden, meinen Vorstellungen, meinen Maximen auch treu zu bleiben. Klar, andere hätten gesagt, mache ich einfach, ist doch egal, dann Hauptsache ich kann studieren. Das kam für mich nicht in Frage. Ich habe gesagt, nein, dann fange ich von ganz unten an. Ich
was
krieg
genau?
das schon.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber warum? Also was war dein Maxim?
Na, dass ich mich nicht verbiegen wollte. Ich wollte keine Aussage treffen, die für mich nicht stand. Und ich stand nicht hinter diesem DDR-Regime. Mhm. Das war für mich, ich war damals schon in der Kirche, habe mich da engagiert. Das passte für mich alles nicht zusammen. Und um das Abitur zu machen, musste man ja schon trotzdem ein paar Schritte gehen, musste trotzdem die Jugendweihe machen, plus die Konfirmation. Also es gab so ein paar Dinge, die musste man machen, aber ich war nicht bereit, etwas zu akzeptieren, was ich wirklich nicht akzeptiere. Es ist sicherlich ungewöhnlich für einen jungen Menschen. Ich war damals 18 oder 17 mit dem Abitur, relativ früh, und habe dann gesagt, nee, ihr könnt mich mal, ich gehe den anderen Weg. Ich gehe ins Krankenhaus und die werden mich schon irgendwann nehmen, weil ich bin gut und ich weiß, dass ich das kann und möchte.
Stark.
Hab da auch vorher schon als Schülerin immer im Krankenhaus gearbeitet. Die kannten mich auch schon hier im Krankenhaus Friedrichshain. Die haben mich dann auch sofort genommen. Mutter Oberin hat gesagt, komm mal mit, wir machen das schon. Und da habe ich mich wirklich, da habe ich viel gelernt, nicht nur über Medizin, sondern über Menschen, über Leben, alles, was damit zusammenhängt, und habe dann in der Neurochirurgie-Intensivstation über 3,5 Jahre gearbeitet und habe mich beworben und die wollten mich halt also nicht. Die haben immer gesagt, ja, tritt ein in die Partei, dann darfst du. Und ich habe gesagt, nein. Also wenn, dann kriege ich diesen Studienplatz aufgrund meiner Fähigkeiten und meines Wollens. Da bin ich kläglich gescheitert, weil da gab es keinen Weg vorbei. Und bin dann eben durch einen befreundeten Dermatologen, der gesagt hat, komm, die lassen dich noch 4-5 Jahre warten und wer weiß, was dann ist, dann bist du vielleicht schon ein bisschen zu alt. War ja dann auch schon in den 20ern. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du meinst, die medizinische Kosmetik ist was für mich, dann mache ich das. Ich hatte keinen richtigen Plan. Kosmetik war für mich auch nie mein Ziel. Ich fand den Beruf jetzt nicht so spannend, ich war früher ungeschminkt. Also ich habe nie einen Lippenstift getragen. Ich war sehr naturverbunden, sehr natürlich, sehr basic. Also, und musste mich in dieses Berufsbild vollkommen reinfinden. Hab aber dann gemerkt, ach, das ist ja eigentlich ein schöner Beruf.
Darum geht's ja auch eigentlich bei der Kosmetik, vielleicht auch das Ungeschminkte,
ungeschminkten
Stärken herauszuarbeiten.
Genau,
ne?
Genau. Und das ist mir bis heute wichtig, dass ich dafür stehen möchte, dass man sich mit sich wohlfühlt und schön fühlt, egal wie alt man ist, egal wie es auch ausschaut manchmal. Und das möchte ich so als kleinen Gegenentwurf auch zu diesem Thema Schönheit, Beauty, was sich ja weltweit sehr verzerrt auch darstellt, das möchte ich hier leben. Und ich glaube, wer zu mir kommt und zu uns kommt, der weiß, dass es mir um natürliche Schönheit geht, von innen und von außen. Und das ist dann eine andere Betrachtung. Und ich glaube, damit zieht man auch eine bestimmte Klientel an, die genau das wollen. Die anderen gehen dahin, wo es ein bisschen mehr ist. Und bei uns gibt's wirklich eine andere Form von Beauty, Pflege, Zuwendung. Also ich glaube, ich habe so mein eigenes Konzept gefunden, was mehr zu mir und auch zu meiner Ausrichtung passt. Und darum finde ich den Beruf mittlerweile toll. Ich liebe ihn 35 Jahre später. Heute weiß ich, es war richtig. Vielleicht wäre ich als Ärztin, hätte ich mich aufgelöst in zu viel Mitgefühl, in zu viel Arbeit. Heute habe ich einen Beruf, wo die Leute glücklich rausgehen. Mhm. Und das ist jeden Tag ein gutes Gefühl, muss ich dir sagen. Jeden Tag freue ich mich eigentlich, wenn wieder jemand in den Spiegel guckt, Daumen hoch und sagt, jetzt kann der Tag kommen, weiß ich, es ist schön und ich habe es gut gemacht.
Das glaube ich, das sieht man dir auch mit jeder Pore an. Also wenn man hier ist, wirklich. Und
das ist nicht gespielt, das
bin
ich wirklich.
Genau.
Also so denke ich auch. Und ich glaube, die Menschen fühlen Authentizität. und die fühlen, dass das, was ich sage, ich auch meine. Früher wie heute.
Ja. Welche Ärztin wärst du geworden? Also was wäre dein Gebiet geworden, wenn das vielleicht funktioniert hätte?
Auf jeden Fall Unfallchirurgie.
Wirklich?
Also, ja. Also ich habe da gearbeitet in dem Bereich und das hat mich schon, ich war auch viel im OP mit. Ich durfte auch viel mitmachen, weil ich wurde ja wie als Vorimmatrikulierte dort mitgenommen. Die haben mich ja super ausgebildet. Ich habe alleine arbeiten dürfen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Früher durfte man in der DDR als nicht gelernte oder angelernte zukünftige Studentin alles machen. Ich durfte intravenös spritzen. Ich habe Beatmungspatienten gehabt. Ich habe die alleine betreut in einer Intensivbetreuung. 6 Patienten über Nacht. Also ich hatte sehr hohe Verantwortung. Und
das aber als ausgebildete Krankenschwester
nein,
dann, oder?
Nein.
Ach so.
Als unausgebildete Krankenschwester. Ach so. Du wurdest, wenn du studieren wolltest, wurdest du als, nannte sich vorimmatrikuliert, also vor dem Studium, eingestellt und hast sämtliche Aufgaben einer Intensivschwester übertragen bekommen. Mhm. Heute undenkbar. Mhm. Der Chefarzt hat alles abgenommen, dass du alles kannst und dann hast du es gemacht. Und ich muss dir sagen, das, was ich damals als junges Mädchen, als Verantwortung auch übertragen bekommen habe, hat sich für mich fürs ganze Leben bewährt. Ich bin relativ, habe eine hohe Resilienz. Mhm. Ich kann eine Menge ertragen. Ich habe auch eine Menge gesehen, auch eine Menge Dinge, die nicht so schön sind. Mhm. Aber eins bin ich stark geworden fürs Leben, muss ich sagen. Und meine Menschenliebe ist nach wie vor ungeteilt da. Mich interessiert am allermeisten immer der Mensch, nach wie vor.
Und dein Vater hat dabei natürlich eine große Rolle gespielt, wenn er...
Als Vorbild hat er eine Rolle gespielt, ja. Weil der war wirklich auch mit Leib und Seele Arzt, ja.
Was war mit deiner Mama?
Meine Mutter nicht. Meine Mutter, die war die klassische, eigentlich nicht die klassische DDR-Frau, kann man gar nicht sagen. Denn in der DDR gingen ja auch die Frauen alle arbeiten. Mhm. Aber da mein Vater sehr, sehr umfassend unterwegs war und viele Jobs hatte und auch Lehrstühle hatte und er war Experte für Tschernobyl. Mein Vater war Strahlenexperte, hat die ganzen Messungen gemacht in Tschernobyl. Also der war da sehr, sehr eingespannt. Und meine Mutter hat ganz, ich sag's wieder ganz klassisch, die 3 Kinder großgezogen. Okay. Und aber eigentlich war es sehr untypisch. In der DDR war ja die Frau gleichberechtigt. Ja. Und Frauen sind in der DDR alle arbeiten gegangen. Und das war für mich eigentlich auch immer ganz, ganz, ganz wichtig, auch bei meinem Berufsweg, mich immer auf mich selbst zu verlassen. Ich hatte niemals Angst, auch in der Zeit, wo ich da als junges Mädchen gearbeitet habe, dass mein Lebensweg irgendwie nicht funktionieren könnte. Ich habe mich eigentlich immer darauf verlassen, dass ich das schon alles kann und alles schaffe und auch eigentlich bis auf politische Dinge, die mich reglementieren darf. Mhm. Also ich habe heute so ein bisschen manchmal die Probleme, wenn ich so dieses ganze Thema Emanzipation höre. Mhm. Ich kenne das gar nicht.
Ich weiß, dass ihr es, also
ich kenne das nicht.
Ich sage bewusst ihr, dass ihr es nicht kennt, weil ihr wart gleichgestellt.
Genau, wir waren gleichgestellt und so ist man eben auch in dem Gedankengut groß geworden. Ich habe bis heute überhaupt kein Denke, dass ich weniger wert bin oder weniger kann. Natürlich weiß ich, dass Frauen insgesamt in der Welt immer noch nicht gleichgestellt sind. Das ist mir alles klar. Ja. Aber ich bin eben wirklich damit groß geworden, dass ich selbstbewusst sein darf, dass ich Frau sein darf, dass ich arbeiten darf, dass ich mich auch schön anziehen darf, dass ich gerne Frau sein darf und trotzdem Leistung abliefern kann und trotzdem intelligent meinen Weg machen kann. Also das war für mich immer untrennbar miteinander verbunden. Ich habe diese Trennung gar nicht, entweder das eine oder das andere, ist für mich alles eins.
Mhm. Kaum vorzustellen, dass dann eben im anderen Teil Deutschlands bis 1978 eben die Frau fragen musste, ob sie arbeiten darf, ob sie ein Konto eröffnen darf.
Das zieht sich dann durch und das merkt man eben manchmal auch. Und da vielleicht auch dieses, ohne dass man das irgendwie wertend sagen will, das eine besser oder schlechter. Definitiv war es einfacher in der Frage für uns, weil wir ein gutes Selbstbewusstsein mitbekommen haben. Ich erinnere mich an eine Schlagzeile nach der Wende in der Bild-Zeitung. Die soll man ja eigentlich so immer nicht zitieren, aber ich fand die irgendwie witzig. Die Ostfrauen bringen uns die hohen Schuhe zurück.
Ah, okay.
War so die erste Schlagzeile und dann dachte ich, na guck mal einer an. Also damit war natürlich was anderes ausgesagt.
Ja.
Weiblichkeit und trotzdem...
Anpacken.
Genau. Und trotzdem aber auch gerne die hohen Schuhe rausholen. Und das mache ich bis heute.
Witzig. Und genau deshalb war das ein Grund, warum ich ja diesen Podcast gestartet habe, weil ich immer noch diesen Mythos Ostfrau mitbekommen habe, immer wenn ich gesagt habe, ich bin aus dem Osten, kam bei Menschen so ein kleines, gerade speziell bei Männern, dann auch immer, das sind die Frauen mit den hohen Schuhen, die anpacken, die unkompliziert sind, die...
Unkompliziert.
Ja, total. Irgendwie waren wir halt dadurch, dass wir diese Gleichstellung, glaube ich, so selbstbewusst oder selbstverständlich genommen haben, hatte man eine andere Augenhöhe gefühlt.
Absolut. Und man hatte eins nicht, das darf man... Guck mal, ich war 25, als die Wende kam. Wir hatten ja gar keinen Konsum. Das Konsumdenken war ja auch für uns Frauen gar nicht da. Du musstest mit dem auskommen, was da war, was familiär da war, was vielleicht mal irgendwie aus dem guten Westen mal rüberschwappte. Ja. Aber eigentlich spielte der Konsum bei uns in der Frauendarstellung keine Rolle. Ob ich die teuerste Handtasche hatte oder die beste, schönste Hose anhatte, das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war eigentlich die Person, die Persönlichkeit.
Das sollte ja auch heute noch so sein eigentlich.
Da wollen wir jetzt nicht einsteigen.
Naja, da können wir gerne drüber reden. Guck mal, und wir sind hier oberhalb von Borchardt, also wirklich gegenüber der ehemaligen Galerie Lafayette. Warum gibt es die eigentlich nicht mehr?
Die gibt es nicht, weil, wir haben es einfach zugemacht, die Immobilie wird aber Anfang 27 wieder, glaube ich, ein interessantes Objekt. Da kommt, das hat schon eine ganze Gruppe gekauft, dieses Objekt. Vorne im vorderen Bereich kommen Büros rein. Da werden gerade Fahrstühle gebaut, 5 Stück an der Zahl, zur Friedrichstraße hin. Und hier kommt ein wohl riesiges internationales Fitnessstudio unten rein. Keine Ahnung, ja. Und dann soll wieder wirklich Einzelhandel und auch Gastronomie kommen. Also es soll wieder ein Ort kommen. Und ganz oben, wie du hier gucken kannst, siehst du ja diese schöne Dachterrasse, wo jetzt dieser riesige Kran drüber schwebt. Das wird eine riesige Event-Location. Das wird eine Dachterrasse für große Events, wo man den Blick über Berlin haben kann. Und also das ist alles schon fertig konzipiert. Anfang 27 soll das eröffnet werden. Und die bauen wirklich mit Hochdruck. Also ich freue mich drauf.
Das glaube ich. Ich finde ja generell, die letzten Jahre hat halt hier der Gendarmenmarkt wirklich kriegt gerade hier wirklich so ein Makeover.
Ja, absolut.
Also gerade so ein bisschen eigentlich nicht so schön anzusehen, aber ja, dann ab 2027 wird das, glaube ich, hier wieder so ein richtiger Place to be, ne?
Ja, wir haben ja immer so eine Wanderung durch Berlin, ne? Es wandert ja immer von einem Bezirk, also wieder der Trend, dann ist wieder der Trend, dann ging alles sehr viel zum Kudamm, der ist jetzt wieder gerade nicht so interessant, jetzt fokussiert sich's wieder hier, dann guckt man natürlich, wo gehen die Labels hin, ne? Ja. An welchen Standort, und das ist hier schon in Berlin sehr interessant, darum mag ich wahrscheinlich auch Berlin, weil es so vielfältig ist und weil es sich immer wieder verändert und man sich dadurch mitverändern muss. Man muss sich immer anpassen. Ich bin eben nicht in einem kleinen Ort, wo mein Leben sehr, sehr klar ist, sondern hier bin ich ständig, jeden Tag eigentlich daran, mich einzustellen auf neue Bedingungen.
Das liebe ich an dieser Stadt so.
Ja. Ich kämpfe ja da immer so ein bisschen dagegen, weil man hab ja wirklich Kontakt mit vielen Leuten aus allen Bereichen. Und viele gehen ja jetzt auch gerade weg und sagen, Berlin, oh, alles geht überhaupt nicht, aus welchen Gründen auch immer, politisch und fahrtechnisch und was auch immer. Ich glaube an Berlin.
Ich auch.
Ich glaube auch gerne an Berlin. Und ich bin auch nicht müde, es immer wieder zu sagen. Und ich freue mich immer, wenn ich dann mal einen internationalen Gast hier habe, der sagt, oh, Berlin ist für mich toll. Ich hatte gerade eine Kundin aus London, die hierher gezogen ist, aus der Kunstszene. Und die brach auch so eine Lanze für Berlin. Und da habe ich gesagt, oh, toll, also gerne mehr davon. Also ich glaube, wir brauchen auch die Power hier, um wieder alle gut hier miteinander zu leben. Brauchen wir aber auch unsere Power als Berliner und müssen hier ein bisschen mit einbringen. Und das mache ich hier wirklich jeden Tag.
Das sehe ich. Und wie gesagt, für mich war auch, ich war ja 2 Jahre in Hamburg. Ich bin zurückgekommen und einer der ersten Anlaufstellen war halt wirklich wieder hier irgendwie meine Termine zu machen und wieder hier zu sein. Ich habe auch irgendwie gefühlt nicht so einen vergleichbaren Ort in Hamburg gefunden. Und gerade wenn man sagt, verkehrstechnisch ist Berlin schwierig, hey, dann fahr gerade mal durch Hamburg, wenn der Elbtunnel gemacht wird.
Ist auch nicht
mal zu einer Freundin rausgekommen, weil
ich
und saß 2 Stunden mit einem Neugeborenen im Auto. Ich habe mich zusammengerissen, nicht so doll zu fluchen, aber ich bin sehr froh, wenn ich jetzt einfach hier wieder schön durch Berlin fahre. Und ja, auch da, hier stehst du ab und an mal im Stau, aber es ist nicht so dicht wie Hamburg. Also durch die Weite geht das.
Berlin ist riesig.
Ja.
Man darf es nicht vergessen. Und ich finde immer, man kommt von einem Bezirk in den anderen in eine neue Welt. Ob ich in Kreuzberg bin und da vielleicht mal so ein bisschen undercover sein kann oder ob ich nach Spandau fahre oder wo auch immer. Ich habe immer wieder neuen Einfluss und das ist natürlich auch hier so in der Mitte Berlins so schön, dass man hier wirklich so alles zusammennehmen kann. Und das gefällt mir nach wie vor. Und ich finde es immer manchmal noch witzig, dass es immer noch ein getrenntes Bewusstsein gibt zwischen Ost und West. Ich glaube, das ist sehr Berlin-spezifisch.
Krass, ne? Ich wollte mich auch gerade fragen, war das auch früher in Ost-Berlin schon so, dass quasi es auch da schon so aufgeteilt war? Dass man so viele kleine Hotspots hatte?
Ja, hatte man auch schon, ne? Wir hatten ja damals schon Prenzlauer Berg und Friedrichshain und so. Das war schon ein bisschen, natürlich nicht so wild, ne? Da fehlten auch die äußeren Bedingungen für, da fehlt auch die Offenheit für. Mhm. Wir waren ja sehr reglementiert, das muss man einfach sagen. Wird ja oft gesagt, im Osten konnte man sich nicht entfalten oder man war begrenzt. Ne? In bestimmten Dingen schon, aber in anderen auch nicht. Der Kopf, die Gedanken sind immer frei und die Gedanken können immer arbeiten.
In welchen Dingen war man, also wenn du es jetzt einmal runterbrechen müsstest auf ein, zwei Punkte, wo war man wirklich begrenzt? Das war wahrscheinlich das Reisen.
Das Reisen war eine große Begrenzung und natürlich auch jegliche politische Ausrichtung, politische Kontakte oder das politisch Andersdenken. Das war eigentlich das stärkste Regulativ, was wir hatten, wo wir nicht weiter konnten, wo man auch wusste, da bist du ausgebremst, du musst schon gucken, wo du vielleicht was sagst, wo du bist. Also das war in meiner Zeit, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber das war wirklich so.
Kann man sich schon vorstellen, wenn man sich gerade den Lauf der Welt irgendwie
anschaut. Ja. Und ich will das auch gar nicht, ich bin noch ein bisschen gegen die Verklärung dieser Zeit. Viele sagen ja heute, ach, es war alles viel besser und der Sozialismus, wir haben ja auch sehr viel wieder neu linken Einfluss, was ja auch alles gut ist, gehört alles zu einer Demokratie dazu. Aber man muss schon sagen, das hat schon eine Menge mit den Menschen gemacht. Ja. Aber trotzdem war man in seinen Gedanken frei und man hat trotzdem sich ausgetauscht. Man hat sich trotzdem entwickelt, vielleicht so ein bisschen für sich alleine manchmal, nicht so im Austausch, aber nicht weniger wert. Und bei mir denke ich manchmal, meine Energie, die ich vielleicht die ersten 25 oder die ersten 20 Jahre nicht richtig leben konnte, die kam dann so richtig zum Tragen. Also ab 90 ging es so richtig los und man spürte natürlich Freiheit. Man spürte, jetzt geht auch noch der Rest, den du nicht machen konntest. Und das bis heute so. Also ich bin bis heute da trotzdem ganz mit Energie geladen und hoffe, dass noch, auch neben den vielen Dingen, die uns gerade beschäftigen, aber noch ganz viel positive und gute Dinge wichtig sind. Ich bin auch ein bisschen transzendent, ein bisschen der Esoterik verbunden, das muss man sagen. Ich bin Shiatsu-Therapeutin, ich habe Reiki-Ausbildung, ich habe NLP. Ich bin also schon, dass ich auch immer ein bisschen gucke, nicht nur was ist logisch und was sehe ich, sondern was spüre ich. Also immer empathisch versuche, auch ein bisschen zu schauen, wie die Energien unterwegs sind. Hilft mir, mit vielen Dingen besser klarzukommen und mit Kunden sowieso in eine bessere Verbindung zu treten.
Das glaube ich dir zu 100%. Wo warst du, als dann die Mauer gefallen ist, wenn wir gerade auch von der
Genau
Wende sprechen?
Hier in Berlin. Wirklich? Hatte eine schwere Grippe und hatte Fieber. Und,
okay.
Und wir saßen alle zu Hause, wie das so war. Und als dieser Moment kam, den wir nicht glauben konnten, haben wir uns sofort aufgemacht und sind sofort mit der Bahn durchgefahren und haben die ganze Nacht, meine Tante wohnte in Klado draußen, die Schwester meiner Mutter, und wir haben die ganze Nacht durchgemacht. Und ich mit meiner schweren Erkältung, es war egal, wir haben einfach uns nur gefreut, aber nicht nur, dass wir reisen können, sondern einfach, dass man wieder zusammen sein kann, ob mit Familie, und dass Deutschland einfach wieder ein Land ist. Also das war so eine Euphorie. Ich versuche mich manchmal daran zu erinnern, wenn ich so Beiträge sehe. Und wie war das eigentlich? Was habe ich da gespürt? Ich glaube, das war nur überwältigend. Und man muss dazu sagen, ich durfte ein halbes Jahr vorher zur Hochzeit meiner Cousine nach West-Berlin reisen. Und das war ja damals, durfte man ja nicht immer. Ich habe den Antrag gestellt und ich durfte reisen. Und ich weiß heute noch den Moment, als es an die Rückreise ging und ich am Übergang stand, Invalidenstraße, und wusste, da drüben auf der anderen Seite stand meine Familie und ich musste diesen Grenzstreifen überqueren und musste es sich ausweisen. Und wie ich überlegt habe.
Wirklich?
Ja. Klar, diese Welt war einfach so bunt da drüben. Das war einfach, wir kamen hier aus dem Grau, weißt du? Hier war ja, bunt kannten wir nicht. Wir kannten Grau und wir kannten, ja, klassisch, aber wir kannten ja dieses Flurry gar nicht. Und plötzlich kommst du da drüben rüber und da sind Kaufhäuser und das alles, da glitzert alles. Das ist für einen jungen Menschen schon auch irgendwie, da war ich 24, verführerisch. Und natürlich hat meine Cousine gesagt, komm, bleib da einfach hier. Bleib hier und fang hier nochmal neu an. Und da muss ich sagen, da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Den Weg gehe ich nicht. Ich gehe zu meiner Familie und dann schaue ich. Aber die Versuchung war groß.
Ja, und ich habe gerade voll Gänsehaut, weil das kann man sich, glaube ich, am allerwenigsten vorstellen, wie es ist. Also was wäre passiert, wenn du einfach da geblieben wärst?
Na, ich war damals schon verheiratet in erster Ehe und zumindest wäre die Ehe damals schon noch früher kaputt gegangen als später. Okay, ich hätte ich vorziehen können. Okay, aber da fühlte ich mich in der Tat auch noch verpflichtet.
Und politisch?
Politisch.
Oder also quasi strafrechtlich, was hättest du da?
Gar nicht.
Gar nicht.
Meine Familie wäre wahrscheinlich dran gewesen. Ne? Okay. Wenn da einer dann weggeblieben ist, dann standen sie schon vor der Tür, das darf man nicht vergessen. Das war mir einfach, fühlte ich mich dann mit so einer sehr individuellen und sehr egoistischen Entscheidung, die wäre egoistisch gewesen, nicht wohl. Und so bin ich halt wirklich nicht. Ich denke eigentlich immer ein bisschen mehr ans große Ganze schon immer. Und
das ist vielleicht auch der Kollektivgedanke aus dem Osten.
Heute heißt das Teamgeist, aber es ist nichts anderes. Ja. Kollektiv ist, manchmal erwische ich mich bei dem Namen. Aber der kollektive Gedanke, der war schon sehr, sehr stark auch verinnerlicht, natürlich.
Ne? Wie fandst du es, dass quasi nach der Wende generell Menschen aus Ostdeutschland ja auch so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern einfach im großen Stil natürlich auch klein gehalten wurden im Westen, oder dass man auch Männer, ich finde, der Ostmann ist ja total hinten runtergefallen.
ja, weil der ist so nett.
Ja, eben darum, der ist so nett, der ist kollektiv,
absolut.
Gedanklich gestützt und überhaupt, dass man quasi Ostmännern auch keine Führungspositionen zugetraut hat oder gegeben hat, weil es hieß, er hat nie gelernt zu führen.
Es gibt einen schönen Spruch, wer noch nie gelernt hat zu gehorchen, kann auch nicht führen. Eins hat man in der DDR lernen müssen, nämlich zu gehorchen. Dieses, was wir heute können, dass jeder, was gut ist in einer Demokratie, dass jeder alles sagen kann und machen kann, was er möchte, gab es ja nicht. Wir mussten uns ja anpassen. Was aber nicht heißt, dass die intellektuelle und geistigen Fähigkeiten deshalb nicht sich mitentwickelt haben. Und ich finde, das ist ein Vorurteil. Natürlich war man im Osten nicht so redegewandt, also auch gerade Männer in für Führungspositionen. Wir haben dieses Ausdrücken, dieses Schwafliege, dieses sich sehr breit machen, das haben wir ja nicht gelernt. Es war immer sehr klar, sehr sauber, sehr getrennt. Und das wirkte immer manchmal so ein bisschen dumpf vielleicht. Nicht dumm, sondern dumpf. So ein bisschen wenig flurry, so ein bisschen nüchtern. Aber das heißt nicht, dass man das nicht kann. Und ich glaube, dass man auch gelernt hat, dass man so wie andere Führungspositionen aus dem Westteil vielleicht auch sich von uns haben bestimmte Dinge abgucken können, nämlich vielleicht eine starke Stringenz, eine Struktur, die wir ganz, ganz stark im Osten leben mussten, um zu überleben. Anders ging es gar nicht.
Klar, aber auch diese Gleichberechtigung oder vielleicht diese Selbstverständlichkeit?
Die Selbstverständlichkeit war immer da. Also die und die trug Männer und Frauen. Und vielleicht war dadurch dieser Unterschied Mann, Führung, Frau gar nicht für uns relevant.
Vielleicht waren dadurch auch die Ängste nicht so groß, diese Versagensängste oder irgendwas. Oder so ein Konkurrenzgedanke. Ich glaube, das ist ja sowas, was das auch immer total anfeuert.
Ja.
Wenn ich mir da einfach nur so soziokulturell einfach mal den Blick drauf schaffe, dann denke ich mir, auch dieses Wort, was gerade sehr modern ist, aber ich benutze es auch des Häufigeren gerade, diese patriarchalen Strukturen. Ich glaube, das passiert halt nur aus der Angst heraus, seine Stärke zu verlieren. Das ist einfach, sich irgendwie aufzubauen und andere vielleicht klein zu halten. Gerade weil man selber denkt, man könnte irgendwas verlieren, vielleicht aus den eigenen Unzulänglichkeiten oder irgendwas.
Genau, was aber gar nicht notwendig ist.
Definitiv
brauchen wir das nicht und das brauchen wir in der heutigen Zeit schon erst recht nicht. Und darum kann man nur allen Männern wie Frauen, also ich bin immer jemand, der gerne beides hat.
Ja,
also
total.
Muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag das gar nicht, wenn immer sich nur Frauen noch miteinander unterhalten und nur noch Frauen-Events passieren, Frauen-Community, alles gut. Ich habe den ganzen Tag nur Frauen.
Ja, ich weiß.
90% Chile, Frauen um mich. Nicht nur Mitarbeiterinnen, sondern natürlich im Team, sondern auch Kundinnen. Und ich finde gerade aus diesem Selbstverständnis heraus, dieses Männer und Frauen gemeinsam, Stärken, Schwächen von beiden zusammenzunehmen. Ja. Wir wollen nicht mehr trennen, dann aber auch bitte den Mann da nicht rauslassen aus allen definitiv. Unseren Dingen.
Ich finde übrigens auch, dass sehr viel mehr Männer sich vielleicht mal Zeit für Selfcare und Beauty
machen sie.
Nehmen sollten. Ja.
Machen sie. Also
es kommt, ne?
Ich habe sehr viel Schauspieler hier.
Ja.
Die müssen ja.
Ja.
Und die machen das, glaube ich, jetzt heute auch mit einer totalen Normalität. Da hat sich auch eine Menge geändert. Aber das sind natürlich auch die nachfolgenden neuen Generationen, die das gar nicht mehr so trennen. Ne? Das gehört dazu. Mann pflegt sich halt auch.
Mann pflegt sich auch. Oder ich habe auch immer darauf geachtet, dass meine Partner oder so, ich war dann irgendwann, ich glaube,
was kommt
den
jetzt?
Einen oder anderen habe ich dann mal zur Pediküre bewegen können.
Ist schon mal.
Das ist einmal schön anzusehen, aber dann, das ist, glaube ich, so der erste Schritt für den Mann in die Richtung, dass sie dann merken, oh Gott, das ist ja auch wirklich was Schönes.
Und nicht nur schön. Und ich muss dir sagen, warum wir auch Männer als Kunden manchmal sehr schätzen.
Mhm.
Männer sind sehr treu, wenn sie dir folgen.
Ja.
Und wenn du denen sagst, wir machen mal so und so. Machen sie alles, wie sie das für richtig halten oder mach du das alles, wie du das für richtig hältst. Und die bleiben. Die sind sehr, sehr treu, die Männer. Wenn sie sich gut aufgehoben fühlen, Frauen sind ja doch immer sehr schnell abgelenkt. Das, gerade im Bereich Beauty gibt es so viel Informationen, da gibt es...
Das kann ich von mir nicht behaupten.
Alles, ja, bei dir nicht. Aber es gibt ganz, ganz viele, die da ständig auch in Unruhe sind und gar nicht wissen, ja, da habe ich das gehört, da habe ich das gehört, was soll ich denn jetzt eigentlich machen, was ist gut, die sagt das. Also Frauen sind da sehr viel variabler. Männer... Ja. Ist so, ne? Ist wie das Shampoo von Kopf bis Fuß.
Oder der Friseur, der einmal gut geschnitten
der
hat.
Der bleibt.
Ja.
Das finde ich sehr entspannt. Also Männer sind sehr entspannt beschwunden bei uns.
Das ist auch sehr witzig, weil mein Ex-Partner, dem habe ich damals meinen Friseur vorgestellt, der geht immer noch dahin, der bringt seine neue Freundin mit dahin.
Echt? Ja?
Süß. Ja, Männer sind halt wirklich so Gewohnheitstiere, aber das
absolut.
Ist ja auch schön. Ich freue mich auch für meinen Friseur.
Der hat wieder was Neues zu tun.
Ja, genau. Aber wo du es gerade gesagt hast, was soll man denn machen als Frau? Also klar, wenn man was gefunden hat, wo man sich wohlfühlt. Ich meine, klar, gerade wir Frauen, wir sind dann auch immer skeptisch, weil gerade wenn es ums Gesicht geht, es wird ja immer hingeguckt, es wird immer geschaut ins Gesicht und dann willst du natürlich glänzen und dann fühlst du dich aber gerade nicht nach Glanz und dann kann die Kosmetikerin halt auch nicht mehr so viel richten. Ne?
Manchmal nicht.
Ja.
Manchmal mehr und manchmal weniger. Ach, weißt du, ich glaube, dass man muss seine Eigenbetrachtung da so ein bisschen schärfen. Das ist sehr schwer.
Mhm.
In meinem Alter kann man das jetzt, muss ich mal so sagen, schon ein bisschen besser.
Ja.
Weil man, ich habe die nötige Gelassenheit, viele Dinge auch so zu sehen und mich da nicht so abhängig zu machen in bestimmten Bereichen. Wie bei öffentlichen Personen kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil die stehen immer im Fokus, die werden betrachtet, die werden auch bewertet, was es nicht einfach macht. Aber ich glaube, man muss so ganz seinen eigenen Weg finden. Man muss sein eigenes Bild für sich kreieren und dem muss man treu bleiben. Ich glaube, in dem Moment, wenn du ständig dich auf irgendwelche Schienen begibst, weil der hat gesagt, du musst das machen, du musst das machen. Man kommt nie zur Ruhe, man wird auch nie glücklich mit sich, weil man eigentlich in sein Inneres gar nicht schaut. Wie finde ich mich? Natürlich findet man sich im Alterungsprozess nicht immer schön. Da kommen Dinge, die sind weniger schön. Aber wenn man sie erstmal mit Humor, das ganz wichtig nimmt und sich da auch nicht zu ernst nimmt und zu wichtig nimmt, kann man wunderbar auch mit den Dingen umgehen und sagen, brauche ich nicht oder mache ich vielleicht mal, gucke ich mal. Also das eigene Bild muss man von sich selbst schaffen und das ist nicht so einfach. Das verstehe ich absolut. Und das kommt aber, wenn man mit sich im Reinen ist und wenn man sich eigentlich so annimmt, wie man ist und die kleinen anderen Dinge, die man macht. Ich hatte im letzten Jahr ein Tagesspiegel-Interview unter dem Slogan der Frau, der die Vips vertrauen, wurde ich auch gefragt, redet man denn über diese ganzen Themen heute wie Ästhetik, Spritzen, Liftings und so weiter? Ja, man spricht darüber natürlich viel, viel offener. Und ich glaube, je offener man darüber spricht, über dieses Thema, wie auch heute ganz viel dieses Thema Wechseljahre bemüht wird, manchmal mir schon wieder ein bisschen too much, weil es ständig jetzt auf dem Plan ist und jeder damit kommt. Das sind alles Themen, die wichtig sind, die man auch besprechen muss und zu denen man irgendwie selber kommen muss.
Mhm.
Man muss seine Meinung dazu, glaube ich, ganz eigen formulieren und das braucht seine Zeit.
Mhm.
Aber draußen die Welt ist sehr, sehr, sehr schwierig für diese Findung, weil sie einfach zu viele Einflüsse hat. Und ich möchte heute fast nicht mehr 17 sein und diesem Schönheitsideal, wie auch immer es aussieht, nachjagen müssen.
Wie hast du deine Haut mit 17 gepflegt und wie würdest du sie heute mit 17 pflegen? Würdest du was anders machen? Also das wäre jetzt die Frage.
Also ich muss mal sagen, es gab ja gar nichts zum Pflegen in der DDR. Ne? Es gab Charlotte Mehnsen, ja, das war Dresdner Firma, die gibt's heute noch.
Weiß.
Und da gab es so eine Vitamincreme. Also das war schon die oberste Spitze. Ich glaube, ich habe mich gar nicht doll gepflegt. Mhm. Ich war eine Sonnenanbeterin, ich habe in der Sonne gelegen, mit Babyöl eingeschmiert und habe mich also braun brennen lassen wie nichts, wirklich. Also ich war immer total braun und Pflege war für mich überhaupt kein Thema. Das ging wirklich erst los, als ich dann Einstieg in die Kosmetik und dann gesehen habe, okay, was heute da als Möglichkeiten da ist, als von einer jungen Frau an sich zu pflegen und die Haut vielleicht noch besser ins Alter zu transportieren. Das ist unglaublich. Das freut mich jedes Mal und versuche doch immer so früh wie möglich anzufangen und Tipps zu geben, worauf man schon mal achten muss.
Mhm.
Aber ich habe darauf in der Tat gar nicht geachtet.
Okay.
Aber es war auch damals, wir hatten ja nichts. Was solltest du da draufschmieren? Wir hatten kein Hyaluron, wir hatten keine Peptide, kein Vitamin C, kein Vitamin A. Wir haben trotzdem gelebt und wir haben auch gar nicht so unglücklich gelebt.
Nein, aber wir hatten ja Wasser, oder ihr. Also ich kannte immer nur aus 3 Jahren irgendwie noch aus der vollen Schöpfung.
Bisschen so, bisschen, ja.
Aber ich höre ja heute immer noch, dass es einfach auch super wichtig ist, einfach viel zu trinken, also Wasser.
Aber da bin ich echt erstaunt auch darüber, weil wenn ich mal reflektiere, jeder geht ja heute nicht mehr ohne eine Wasserflasche aus dem Haus. Man denkt ja, man verdurstet, man stirbt, wenn man kein Wasser bei sich trägt. Wenn ich mal reflektiere, ich habe in diesen jungen Zeiten überhaupt nicht viel getrunken. Also wenn ich beim Sport war, ja. Aber ich war rhythmische Sportgymnastik, ich habe Tennis gespielt, habe also immer viel Sport gemacht. Da habe ich getrunken, aber sonst gab es morgens einen Kakao, dann gab es so eine Milchecke in der Schule und abends irgendwie noch vielleicht einen Apfelsaft. Also bei uns gab es gar nicht so viel Wasser.
Mhm.
Da, glaube ich, sind wir heute sehr viel besser dran, dass wir natürlich wissen, wie wichtig eben auch nicht nur Wasser von außen auf die Haut, sondern auch von innen ist.
Mhm.
Aber ich glaube auch, dass es manchmal ein bisschen, da wird man auch ein bisschen manchmal hochgejuckt mit dem Thema. Also man kann auch mit 1,5 Liter Getränk am Tag gut überleben. Da hat jeder einen anderen Bedarf.
Das ist so schön, mit was für einer Gelassenheit und was für einer Nüchternheit wir dieses Thema hier gerade einfach auch behandeln, weil jeder sagt, ja, man muss ganz viel trinken.
Absolut. Jeder 2,5 bis 3 Liter stimmt überhaupt nicht. Es gibt Studien, die sagen, nein, es kommt immer auf die Belastung drauf an.
Okay.
Mein Mann ist Trainer, der steht den ganzen Tag auf dem Platz. Der sollte schon 2,5 bis 3 Liter am Tag trinken. Aber wenn du nicht diesen Bedarf hast, dann können deine Nieren das auch gar nicht gut verarbeiten. Das ist fürs Herz eine Belastung.
Mhm.
Also man muss schon gucken, man kann das auch mal genau austesten, wie viel braucht dein Körper wirklich an Flüssigkeit. Und ich glaube, in so einem Job, wie ich ihn habe, dass ich hier drin bin, arbeite zwar, da sind also 2 Liter ist schon das Maximum. Und ich setze mich da auch überhaupt nicht unter Stress. Und ich trinke auch gerne und viel Kaffee.
Oh,
weil
ja.
Ich weiß, dass der gut ist. Weil der für meine Gehirnzellen gut ist. Und weil wir heute wissen, wie wichtig ist er auch ist, der Kaffee gegen Demenz und Alzheimer. Also 2-3 Tassen Kaffee oder Espresso am Tag müssen sein.
Oh, das sind doch richtig schöne Beauty-Tipps hier.
Ja.
Und mal so außergewöhnliche. Trinkt so viel Wasser, wie es braucht und so viel Kaffee, wie nötig.
Ja, weißt du, alle Dogmen nerven mich.
Ja.
Also wenn mir immer einer sagt, du musst das und das mag ich überhaupt nicht. Ich muss gar nicht.
Und trotzdem hast du hier ganz viele Vitamine und Spurenelemente und Zusatzstoffe.
Auch das muss jeder mit sich entscheiden, wie er da umgeht. Ich sage, ich kann mich gar nicht so gesund ernähren, wie ich es müsste. Ich ernähre mich gesund, aber ich bin weder Veganer.
Mhm.
Ich bin ziemlich normal.
Ja.
Wenig Fleisch, keine Wurst, aber gemischt. So.
Ja.
Und ich glaube, diese Nahrungsergänzungsmittel, die ich hier eben auch habe, die finde ich gut, weil es gibt Mangelerscheinungen mit zunehmendem Alter und kann man eben mit der Ernährung nicht ausgleichen. Und warum sollte man seinen Vitamin D oder B-Spiegel oder seine Omega-3-Fettsäuren nicht mal checken lassen und mal gucken, was wir da brauchen? Das finde ich okay, aber auch da ohne Druck.
Also
jeder sagt dir heute, du musst. Du musst auf dich selber hören, auf deinen Bauch hören und wenn es dir gut bekommt, dann machst du es und wenn nicht, dann lässt es einfach sein.
Das ist halt das Krasse, was man in dieser schnelllebigen Welt halt gerade leicht verliert. Dieses Bauchgefühl, diese Intuition, dass die innere Stimme, die halt so übertönt wird von außen.
Ja, weißt du, ich glaube, da hören wenig Menschen drauf, ne? Oder wirklich nicht mehr so viele, weil die Stimmen von außen viel, viel stärker sind als die eigene. Und die eigene sagt dir vielleicht, nee, mach das jetzt nicht. Ob beruflich, bestimmte Projekte, ne, dass man sich selber befragt. Man befragt dann 10 andere Menschen und die sagen, ah, da sagen 5 sagen mach, die 5 sagen mach nein.
Naja, vor allem fragst du 10 Leute und hast eigentlich 20 Meinungen.
Genau. Und eigentlich weißt du hier drinnen schon in dem Moment, was dein Bauch sagt. Und darauf zu vertrauen, fällt vielen, vielen zunehmend schwerer, weil wir natürlich auch durch KI, durch Informationsfluten gar nicht mehr in der Lage sind, das selber wahrzunehmen und zu hören und darauf auch zu vertrauen. Das kann ich ganz gut. Also ich höre immer in mich rein. Ich versuche auch immer, natürlich bin ich nicht unanfällig gegen die Dinge von außen, aber ich versuche sie für mich gut einzuordnen, damit ich bei mir bleiben kann. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Part, mit sich selbst und mit seinem Körper gut umzugehen.
Mir bleibt die ganze Zeit noch was im Kopf, was du vorhin gesagt hast, nämlich auch über deinen Papa, dass er Tschernobyl-Experte war. Und jetzt, wo du gerade wieder über Kaffee gesprochen hast, Gehirnentwicklung oder dann denke ich mir die ganze Zeit, was hat dein Vater da quasi erforscht, entdeckt, gesehen, analysiert, was also hat das mit dir gemacht?
Also, als dass ich mich noch erinnern kann an diese Zeit.
Das ist ja für mich sehr, sehr weit weg.
Das ist
Thema.
Sehr weit weg, ja.
Aber ich weiß natürlich, dass das ein unfassbaren Impact auf deine und meine Generation noch hatte, einfach vom Kopf her. Was ist da passiert? Was war da los? Und
da war, also ich kann mich natürlich auch nur partiell erinnern. Ne? Ich weiß nur, dass mein Vater in Tschernobyl war und gemessen hat. Also der hat die ganzen Kinder und alle, die da in der Umgebung waren, wurden gemessen nach ihren Belastungen. Und mein Vater hat viele Publikationen zu dem Thema damals auch veröffentlicht und geschrieben. Aber da wurde ja auch in der DDR nicht immer alles per se so weitergeleitet. Insofern, mein Vater hatte hier an der Charité dann nachher später einen Lehrstuhl für Strahlenmedizin. Da müsste ich in der Tat noch mal ganz tief mich rein in seine Publikationen reinlesen. Ich weiß nur, dass es natürlich auch irgendwie so ein nicht greifbares Thema war. Und ich weiß, dass mein Vater damals sehr, sehr viel damit zu tun hatte, dass die ganzen Leute auch aus den Regionen hier nach Ostberlin geholt worden sind und eben wo geguckt worden ist, wie viel Schädigung ist da. Und mein Vater war eben auch nachher Gutachter für Strahlenschäden. Und der hat sicherlich viele Strahlenschäden aus dieser Zeit nachher auch in seiner Arbeit mit betrachten und bewerten müssen.
Und dann fällt mir auch ein, es gab, glaube ich, vor ein paar Jahren irgendwie mal so ein ARD-Film oder irgendwas, wo es auch darum ging, eben über medizinische Zustände in der DDR, über, ich glaube, also das führt wahrscheinlich zu weit und wahrscheinlich hast du auch gar keine Ahnung von, das sind nur alles Dinge, die mir jetzt so einfallen, aber gerade was auch Geburtenhilfe anging in der DDR oder dass Kinder da verschwunden sind. Ich habe keine Ahnung. Hast du davon irgendwas mitgekriegt? Oder diese medizinischen Dinge, die da ausprobiert wurden? Oder das sind alles so Mythen, die mir irgendwann mal zugetragen wurden. Also wo ich jetzt denke, vielleicht bist du da jemand, der da sogar ein bisschen mehr Licht im Dunkel hat.
Naja, da wurde schon auch, viel mit Einfluss genommen. Also ich weiß das nur aus einem meiner privaten Fälle, dass eben die Eltern von meiner Freundin sehr, sehr politisch gegen den Staat aktiv waren und die wurden dann eingesperrt, die kamen, wurden weggesperrt und die hatten ein behindertes Kind, einen behinderten Sohn und der wurde ihnen weggenommen und wurde nach West-Berlin geschafft. Den haben sie hier nicht in der DDR, haben sie den nicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht weiter behandelt, sondern der wurde dann nach West-Berlin geschafft, zu welchen Zwecken auch immer. Der war nicht nur geistig, sondern auch körperlich behindert. Der ist dann später nach der Wende wieder zurückgekommen. Und was da alles im Einzelnen passiert ist, kann man nicht sagen. Der ist im relativ jungen Alter mit jetzt glaube ich, wie alt war der? Anfang 50 ist er jetzt verstorben. Ich glaube, da gab es ganz, ganz viele Sachen, die auch sicherlich medizinisch nicht korrekt waren und die auch politische Hintergründe hatten, so wie Kinder weggenommen worden sind auch und anderen Familien gegeben worden sind. Also da diese Staatstreue und diese Regularien, die können wir uns heute, glaube ich, umfassend gar nicht mehr so darstellen. Und wenn man sich mal Filme anguckt, wie das Leben der anderen, der ja auch so ein Meilenstein ist in der Darstellung, ich glaube, da sieht man so ein bisschen was von dem, wie es wirklich war. Und das war schon, glaube ich, auch medizinisch nicht immer einwandfrei.
Ja, ich habe immer das Gefühl, dass Menschen, ich habe auch meine Oma mal hier im Podcast gehabt.
Ja.
Süß.
Ja, hat sie mitgemacht?
Ja, hat sie. Wir saßen nachts irgendwie bei ihr im Haus und Freddy war gerade ein paar Monate alt und ich habe mit ihr dann quasi den Podcast aufgezeichnet bei ihr in der Küche. Das war
süß.
Irgendwie ganz schön. Aber ich hatte auch da das Gefühl, so wie bei vielen, dass irgendwie im Hinterkopf immer noch so ein bisschen Angst davor da ist, darüber zu reden oder da vielleicht auch den ein oder anderen Gedanken zuzulassen. Das finde ich bei dir gerade total schön, weil ich das Gefühl habe, du hast...
Ich habe keine Angst.
Genau, das ist eine, da ist eine absolute Offenheit auch zu dem Thema damals wie heute.
Ich habe keine Angst. Mhm. Also ich bin wirklich ein relativ angstfreier Mensch.
Ja.
Also nicht, was meine Familie betrifft oder meinen Sohn betrifft oder
ja.
so. Da sind natürlich ganz normale emotionale Ängste da. Aber ich habe grundsätzlich, bin ich sehr mutig, schon immer gewesen. Ich habe immer meine Meinung gesagt, auch wenn sie angeeckt ist. Ich habe immer eigentlich meins gemacht und habe mich gar nicht so stark beeinflussen lassen. Und ich glaube, dass viele einfach sich mit so Sachen nicht mehr beschäftigen wollen. Das ist ja nicht schön, das ist nicht leicht, das hat nichts Flurriges, das ist...
Ich habe immer das Gefühl, dass sie noch das Gefühl haben, dass man was falsch gemacht hat damals, obwohl man aus eigenem Handeln eigentlich richtig gehandelt und richtig gedacht hat, aber ich habe das Gefühl, dass man sich noch dafür schämt oder irgendwas.
Ach, ich weiß immer gar nicht, was war da richtig und falsch. Ich verurteile auch keinen. Ich verurteile auch keinen, der damals gesagt hat, ich gehe diese Staatslinie, ich trete in die Partei. Immer habe ich genug von meinen ganzen Freunden, Klassenkameraden, die das gemacht haben, haben ihren Studienplatz bekommen, durften ihren Weg gehen, hatten vielleicht auch viele Förderungen, die andere nicht hatten durch Sport. Also gerade wenn du im Sport sehr aktiv warst, hattest du ja sehr viele Möglichkeiten. Bin ich weit von entfernt. Das muss wirklich, oder das muss jeder mit sich selbst ausmachen, wie er da reagiert hat. Aber mutig, glaube ich, ist das eins meiner wichtigsten Eigenschaften. Ich bin echt mutig. Ich habe nicht so viel Angst vorm Scheitern noch nie gehabt.
Auch da glaube ich, dass das natürlich einfach diese Ostwurzeln mitgebracht haben.
Auf jeden Fall.
Dieses Selbstverständnis.
Das habe ich auch vermittelt bekommen und das Umfeld war dann letztendlich auch so. Und ich denke, davon brauchen wir halt wieder ein bisschen mehr. Dafür dieses wirklich sich gar nicht immer in Frage stellen, ob mit der Schönheit zu fragen, bin ich schön genug, entspreche ich diesen Dingen. Wir haben gerade so eine Entwicklung, dass es kein Bodyshaming mehr gibt, dass wieder, ich habe gerade gesehen, Nelly Furtado tritt gerade auf und ist sehr, sehr, sehr kräftig geworden, wird jetzt überall natürlich abgelichtet und dann gibt's doch die Häme. Ich finde immer, wenn wir schon offen sein wollen und wenn wir schon divers sein wollen und alles, dann aber bitte auch da und dann sollten wir uns da aufhören, ständig irgendwelchen Dogmen zu unterwerfen und das auch zu kritisieren. Also das, da bin ich wirklich die Letzte, die das gerne hört und sieht. Und Frauen schon gar nicht. Ich mache gerne Frauen stark. Auch in dem Sinne, dass ich sie mit schön mache und sage, guck mal, was du Schönes hast, guck mal, was du für schöne Augen hast. Das betonen wir einfach, da machen wir einfach mal da ein bisschen, dass man sich einfach wirklich, und jeder Mensch, sage ich immer, hat irgendetwas Schönes. Jeder.
Definitiv.
Und das muss man rausholen und das muss man betonen. Und dann fühlen sich meistens die Menschen mit sich und in ihrer Haut auch wieder wohl und ziemlich gut und dann auch stark fürs Leben da draußen.
Das sind eigentlich schon fast die perfekten letzten Worte. Denn eigentlich hat in meinem Podcast ja immer der Gast das letzte Wort. Und das waren gerade so schöne, empowernde und tolle Worte, ja. Die möchte ich fast stehen lassen. Aber ich unterhalte mich so gerne mit dir.
Das
und manchmal frage ich mich natürlich, wer geht hier wirklich auch noch ein und aus? Und ihr macht ja auch, eben wie du es angesprochen hast, diese VIP-Events und solche Sachen. Ist das ein Unterschied zu der Otto-Normal-Kundin oder warum gibt es Menschen, die quasi zu den Reichen und Schönen gehören? Ist da was dran?
Naja, es ist ja so, hier oben bin ich natürlich so ein bisschen Geheimtipp. Also hier kann ich mich so ein bisschen verstecken.
Ja.
Ich stehe gar nicht gerne immer auf der großen Fläche und präsentiere mich. Das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin ganz gerne auch mal im Hintergrund. Bin präsent, aber nicht so. Und hier oben habe ich die Möglichkeit, auch den Menschen, die vielleicht nicht so gesehen werden wollen, die auch ein bisschen, weil sie eben ein öffentliches Leben haben, hier so einen kleinen Rückzugsort geschaffen zu haben, wo sie sich zurückziehen können. Ich behandle, glaube ich, keinen Prominenten anders als meine Kunden. Also das, ich behandle meine Kundin, die 30 Jahre bei mir ist, mit genauso einer und mit einer größeren Herzlichkeit sogar noch, weil sie immer noch bei mir ist, als auch prominente Kunden. Aber wenn du natürlich Personen, hochgestellte Politiker hast, Wirtschaftler, ist das auch oft ein interessanter Umgang, weil ich bin ja auch nicht müde, auch in der Kabine ab und zu mal ein kritisches Wort anzuteasern oder mich mal zu unterhalten. Das bleibt natürlich in der Kabine, was da gesprochen wird. Das muss ich immer ganz ehrlich sagen. Ja. Was da gesprochen wird, bleibt auch da. Aber es ist vielleicht, macht das Spektrum an Erfahrungen und an Menschen, an verschiedenen, einfach nochmal größer. Mhm. Aber von der, vom Behandeln her ist für mich da keinen Unterschied zu machen. Also das wirst du auch bei mir nicht erleben, dass ich da irgendwie mich besonders aus dem Futter spiele. Ich bin da genauso, wie ich bin.
Und du hast vorhin schon angesprochen, diesen Trend mit Unterspritzen, Hyaluron. Es gibt ja jetzt auch immer mehr. Ich meine, früher war es gefühlt nur Botox. Ich habe irgendwann mal davon gesprochen und habe gesagt, oh, ich habe sie gesehen und die hat jetzt Botox in den Lippen. Und dann guckte mich jemand an mit so, Botox? Botox in den Lippen, das macht man nur oberhalb der Augen. Und ich war so, okay, wieder was dazugelernt. Jetzt mittlerweile bin ich dem Thema ja auch offen gegenüber. Ja. Ich finde es spannend, alt zu werden, Falten zu bekommen und trotzdem vielleicht mit manchen Sachen dagegen zu wirken. Ich habe hier so viele Möglichkeiten gesehen, die außerhalb von Botox sind.
Absolut. Also da gibt's, weißt du, ich glaube, da muss man auch offen bleiben. Und das Altwerden und sich selber beim Altern zugucken, ist nicht leicht. Mhm. Also ich will das jetzt gar nicht runterspielen. Oh, ist überhaupt kein Problem mit Falten. So. Mhm. Doch, es ist nicht einfach, älter zu werden und vielleicht sich in der Veränderung auch zu sehen. Mhm. Jeder Mensch muss damit irgendwie umgehen, wenn er älter werden will. Ansonsten muss er früher abtreten und das wollen wir alle nicht. Und die Maßnahmen, die wir heute haben, diese kleinen Sachen, ob das eben mal ein bisschen Filler in den Lippen ist, um einfach mal ein bisschen, es gibt ja dann so ein Lipfiller, um die Lippe vielleicht, die irgendwann mal ein bisschen schmaler wird, einfach ein bisschen zu füllen, ohne dass wir da die Russian Lips haben, diese wirklich dicken, aufgespritzten Lippen, die jeder sieht, das wollen meine, aus meinem Kundenkreis wenige, gibt's auch, die haben ja auch ihre Stellen, die dürfen das auch alle. Es gibt heute eben neben dem Botox, was nach wie vor wirklich ein gutes Mittel ist, um leichte Fältchen im Bereich der Stirn oder der Augen ein bisschen einfach gemäßigter aussehen zu lassen. Mhm. Und es gibt natürlich auch noch die Polynukleotide, das Lachsperma, was ja heute auch oft besprochen wird.
Lachsperma
wird das wird Forellen entnommen, die werden nicht dafür extra gezüchtet, sondern es sind Forellen, die dann für den Verzehr sind.
Okay.
Werden in Deutschland zum Beispiel gezüchtet, denen wird ihr Sperma entnommen, weil man weiß, dass das Sperma von Lachsen ähnlich der Kollagen-Elastin-Struktur ist, unserer Haut. Und das wirkt nicht wie ein Filler, sondern das wird nur in bestimmten Bereichen, und da kann man eben Bereiche mit bearbeiten, die man sonst nicht bearbeiten kann, nämlich die Augen, den Orbitalmuskel, im Mundbereich und den Hals.
Ach, das sind diese Polynukleotide.
Das sind Polynukleotide. Mhm. Und die teasert man nur so an. Die werden nur so oberflächlich eingequaddelt mit mehreren kleinen Stichen. Und man regt im Prinzip dadurch das Gewebe an, sich wieder mit diesen Polynukleotiden zu verzahnen. Mhm. Und man stärkt das eigene Gewebe. Das heißt, das Gewebe wird wieder fester. Mhm. Und das finde ich natürlich als Kosmetikerin toll. Und ich kann nur sagen, es funktioniert. Mhm. Ich habe es auch schon probiert, weil natürlich alles, was ich anbiete, probiere ich auch mal selbst. Mhm. Weil ich finde es immer doof, wenn man irgendwas von irgendwas redet und weiß eigentlich gar nicht, was es macht. Und das finde ich zum Beispiel einen ganz tollen, modernen und auch nachvollziehbaren Trend. Weil ein Filler sieht irgendwann, wenn man den im Gesicht hat, ist im Moment nicht mehr so der Trend, alles aufzuspritzen, dicke Wangenknochen zu haben oder irgendwelche dicken
Bereiche
im Mund.
Ja, generell war ich ja nie so offen. Also wie gesagt, ich sehe dem Thema offen gegenüber und es soll auch jeder machen, was er möchte. Ich fand nur, es nahm immer so die Individualität des Gesichts. Ich hatte dann das Gefühl, dass die Nase irgendwie sehr oft sehr gleich aussah bei vielen Menschen. Gerade hier in Berlin. Ey, Berlin ist auch eine Bubble, ne? Und dann hast du so irgendwann, jeder hat auf einmal so ein bisschen Filler in den Lippen. Und ich habe halt auch lange gedacht, selbst die Falten oder auch die Zornesfalte, die mir ja auch immer so ein kleines kleiner Dorn im Auge ist. Und dann denke ich mir aber, versucht man da was zu kaschieren, was man vielleicht auch von innen angehen sollte? Also so eine Zornesfalte, nee, dass man vielleicht irgendwas nicht rauslässt, dass sich da so eine Wut abzeichnet oder so.
Nein, das glaube ich nicht. Das ist wirklich eine Mimik, die man hat. Und einer hat eine stärkere Mimik und einer eine weniger. Es gibt Frauen, die haben überhaupt keine Zornesfalte, weil die reden ohne Mimik.
Ach so?
Ja. Da ist die Stirn ist faltenfrei. Also die bewegen gar nicht ihre Stirn beim Reden, so wie wir es vielleicht machen, reißen die Augen auf. Du bist Künstlerin und Sängerin, du stehst auf der Bühne, du brauchst deine Mimik, um deine Emotionen auf der Bühne auch zu zeigen. Ja. Damit haben Schauspieler sowieso, und alle, die in der Öffentlichkeit sind, immer ein Problem, weil sie das gerne zeigen möchten. Ja. Darum muss man sagen, muss man da auch ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Mhm. Aber ich finde es ganz legitim, kleine Dinge zu machen. Die sieht man gar nicht und man selber fühlt sich vielleicht mit dieser kleinen, unsichtbaren, doch sichtbaren Veränderung wohler mit sich selbst. Mhm. Also da muss der Leidensdruck von einem selber so hoch sein. Ich kann die nicht bewerten.
Ja.
Ich kann nur sagen, das und das kann man machen. Ja. Und dann muss jeder gucken, wie groß ist mein Leidensdruck? Kann ich das aushalten? Will ich das aushalten? Und ich glaube, so ein gesundes Mittelmaß ist da auch, wie in vielen Dingen, eigentlich sehr hilfreich. Mhm. Also sich nicht verschließen. Und ich sage, kommt für mich nicht in Frage, weil leg mal 10 und 20 Jahre drauf. Dann überlegst du schon, muss es so sein oder geht es vielleicht auch ein kleines bisschen, dass ich mich doch ein bisschen fresher fühle und meine Augen nicht ganz so in der Tiefe liegen.
Obwohl ich ja wirklich jetzt, wo ich gehört habe, dass es Lachssperma ist, denke ich mir so. Und ich habe mich immer gefragt, warum es natürlich auch immer alles so preisintensiv ist. Aber dann, also gerade bei so einem Stoff.
Ja. Der muss.
Weiß ich natürlich, okay, wer das dann machen will, der muss halt auch den Preis dafür zahlen, dass da Tiere für, auch wenn sie zum Verzehr schon
sowieso. Die sterben aber daran nicht, an diesem.
Nee, ich weiß, genau, aber trotzdem wird denen ja dann was entnommen, was dann irgendwo reingespritzt wird, was für mich da ja so nicht hingehört. Und dann denke ich mir so, ja gut, da muss man auch den Preis dafür zahlen. Dann ist das auch
irgendwie. Das ist auch so ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja ein
aufwendiges Ding, ne?
Ist auch ein ganz wichtiges Thema, warum sind die Preise zum Beispiel auch unterschiedlich? Mhm. Man muss gerade sagen, es gibt ganz, ganz, ganz unterschiedliche Qualitäten beim Botox. Bei den Fillern, kommt immer drauf an, wo kommt das Produkt her. Zum Beispiel diese Polynukleotide kommen von einer deutschen Firma, die ein sehr gutes Standing haben, die auch wirklich für Qualität bekannt sind. Du kannst das vielleicht auch irgendwie von irgendwelchen dunklen Kanälen billig an irgendeiner Ecke heute gespritzt bekommen, auch Botox. Die Frage ist, was ist das für ein Botox? Wie rein ist das? Und vor allen Dingen, Botox muss, wenn es einmal geöffnet ist, eine Spritze, die muss verspritzt werden. Wenn das jetzt jemand nicht macht, sondern öffnet die und nimmt die für mehrere Kunden über Tage, hat es gar nicht mehr die Wirkung. Das heißt, die Wirkung wird schneller nachlassen, als du sie vielleicht möchtest. Nämlich 5 Monate sollte das schon wirken, 5-6 Monate. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich, sind die Menschen manchmal sehr wenig kritisch. Ich würde mir immer angucken, wenn ich irgendwo hingehe, was nehmen die, zeigen lassen, wird geöffnet. Also das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die man wissen muss, da die Preisunterschiede entstehen auch, weil es ganz unterschiedliche Qualitäten mitunter jetzt auf dem Markt gibt. Und da kommt ganz viel von Kanälen rein, die möchten wir gar nicht wissen. Und die würde ich mir niemals in die Haut von irgendjemandem spritzen lassen. Und die Leute sind da aber relativ, Hauptsache der Preis stimmt. Und ich finde, da sollten wir doch, wenn wir was an der Haut machen lassen und uns etwas in die Haut spritzen lassen oder irgendwas, was wir intensiv in die Haut machen, sollten wir genau gucken, was wir uns da reinspritzen lassen und auch hinterfragen.
Definitiv. Und dann bin ich auch bei meiner, ich glaube doch so fast letzten Frage. Warum Barbour? Wenn wir dann schon, also weil ich weiß, ich meine, ich bin auch großer Fan von den Produkten geworden. Natürlich auch durch meine gute Freundin Claudia, die mich ja damals auch irgendwie hier mit rangeführt hat, mit diesen ganzen kleinen Ampullen und so. Ich liebe es.
Ja.
Aber ja, vielleicht hast du noch irgendwie eine Erklärung. Also wenn du auch sagst, gerade aus dem Osten, du kennst Charlotte Manson und es gibt so viele Produkte. Warum bist du mit Barbour so einen Bund eingegangen?
Ach, das war, glaube ich, irgendwie dann lieber auf den ersten Blick. Also ich habe mir viele Firmen angeguckt, als ich mich selbstständig machen wollte und hatte dann eben auch ein paar Firmen nach meiner medizinischen Ausbildung in Münster auf dem Schirm und habe mir den Markt dann intensiv angeschaut und bin irgendwann über den größten professionellen Anbieter natürlich auch damals Barbour gestolpert vor 32 Jahren. Und irgendwie erschien mir das Konzept nicht made in DDR, sondern made in Germany super das Prinzip, dass es ein Familienunternehmen ist, was schon so lange am Markt ist, 70 Jahre, damals waren es 40 Jahre, erschien mir irgendwie für mich passend. Ich fand irgendwie, das steht mir. Also ich bin eben nicht so ein Trash-Typ. Also mancher ist ja wild, da muss alles bunt. Und mir gefiel die Konzeption, dieses Professionelle, dieses sehr stark auch auf die Inhaltsstoffe und auf die Performance ausgerichteten Produkte. Und ich kann nur heute nach so vielen Jahren sagen, ist mir nach wie vor ein super Partner. Ich arbeite mit den Produkten. Wir haben hervorragende Erfolge. Das ist für mich natürlich immer der Gradmesser.
Ja.
Wie Wolf, wenn du sagst, ich an meine Haut kommt halt nur Barbour, dann weiß ich alles richtig.
Mhm.
Kann ich für mich ja auch nur sagen. Und insofern ist Barbour für mich einfach mit den Jahren als Partner gewachsen. Es ist wie so eine lange Ehe, weißt du? Und die hat ja auch eine gewisse Gewöhnung, die hat auch einen Lerneffekt. Und ich kann nur sagen, wir haben damit eben das, was wir erreichen wollen, nämlich super Ergebnisse in der Kabine. Und wir machen viel Technik und da haben wir die potentesten Produkte an der Seite, die wir brauchen. Darum ist Barbour nach wie vor mein Partner, auch hier.
Okay. Und gibt es irgendeine Beauty-Anwendung, nicht mal von euch hier oder generell, vielleicht weil, deswegen hast du sie vielleicht auch nicht, wo du sagen würdest, ey, das ist wirklich das Überflüssigste und Teuerste und wirklich, Leute, macht das nicht.
Da wagt man sich auf ganz, ganz
schwieriges Terrain. Ich weiß.
Kann man Joker ziehen oder so?
Oh, nee, musst du nicht beantworten.
Nein, Achivo.
Also,
es gibt ja, du, das ist ja immer auch eine sehr individuelle Einstellung zu dem Thema. Also ich bin
groß. Also es kann ja auch sein, dass du sagst, das ist wirklich alles, was es gibt, dass das auch irgendwie Sinn macht oder so. Aber
nein, macht. Außerdem macht ja nicht alles für jeden Sinn. Mhm. Also man muss immer gucken, was passt für jemanden. Bei dem einen wirkt die Radiofrequenz hervorragend, beim nächsten ist es das Needling, bei dem nächsten ist es die Mikrodermabrasion. Das kommt ja immer drauf an, was will ich da schaffen an der Haut? Was ist das für eine Voraussetzung?
Mhm.
Ich wende ja eigentlich fast alles an. Wir machen bloß eben nicht dieses klassisches Hydra Facial, sondern wir machen unser Hydrofusion. Wir haben also ein ähnliches Gerät, ein bisschen anderes Gerät, was aber auch so funktioniert, was sehr stark Hydration macht. Insofern habe ich kein Hydra Facial, weil das für mich eine Reinigungsbehandlung ist, was sehr, sehr stark Reinigungsaspekt hat, aber für mich nicht diese Funktion hat, der Hydratisierung. Mhm. Und ich will immer die Häute ganz, ganz stark mit Feuchtigkeit versorgen. Da ist das für mich ein Facial, wo ich sage, das ist gut, wenn man eine unreine Haut hat, wenn man wirklich da vielleicht ein bisschen dran arbeiten muss. Wäre jetzt aber nicht meine first Behandlung, die ich benennen würde.
Ah, krass. Weil das war ja echt hier jetzt auch so jahrelang.
Das ist ein ganz
so
großer Hype. Ja, Barbour macht auch Hydra Facial, so ist das nicht. Aber ich glaube, weißt du, auch da muss jeder wieder seins finden. Mhm. Ich kombiniere zum Beispiel ganz viele Behandlungen miteinander, die eigentlich nicht kombiniert sind.
Mhm.
Also ich kombiniere zum Beispiel ein Needling und mache vorher eine Hydration, also mache vorher einen Hydrostep, pumpe die Haut erstmal auf und perforiere sie dann erst. Also oder nach der Mikrodermabrasion mache ich gerne diesen Hydration Step. Ich mache den Ultraschall gerne mit dem Needling. Ich kombiniere Sachen, die vielleicht progressiv sind, die ich mir aber durch meine Erfahrung in dem Bereich erlauben darf und auch machen kann. Und da gehe ich meine eigenen Schritte und die loben mich schon wieder ein bisschen anders aus, als wenn jeder eben ein und dieselbe Behandlung durchführt, die gar nicht für jeden die richtige ist. Also ich kombiniere meine Techniken miteinander individuell. Man könnte es auch als individuelle Programme bezeichnen. Macht mir mehr Spaß.
Das glaube ich. Und gehst du selber noch zur Kosmetik?
So gerne. Wenn ich dir sage, dass ich mich alleine niedle.
Wirklich?
Na klar. Dann, das macht man dann. Also ich gehe ab und zu mal, wenn eine meiner Mitarbeiterin Zeit hat und ich zeitgleich Zeit habe, was ja sehr selten der Fall ist, lege ich mich ultra gerne hin. Ich gebe sehr gerne Massagen, massiere auch sehr gerne, habe das auch mal sehr gerne.
Mhm.
Aber es kommt nicht ganz so oft vor, wie man sich vielleicht vorstellt. Aber ich kann ja viel selber machen. Ich habe es ja in der Hand und ich bin ja da auch sehr experimentell mit mir unterwegs. Ja.
Nee, ich hätte gedacht, du hast gar keine Zeit dafür oder bist da irgendwie.
Also wir können jetzt die Bärma fragen, die würde vielleicht sagen, so dreimal im Jahr. Aber raten tue ich natürlich immer was anderes. Aber ich mache natürlich auch sehr viel selber, das muss man dazu sagen.
Ja.
Also mein Labor zu Hause möchte ich nicht angucken.
Ach so, du hast kein Badezimmer, du hast ein Labor.
So ungefähr. Es fühlt sich so an, weil ich mixe und mache und tue und natürlich immer daran interessiert bin. Und ich kenne natürlich auch den Markt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Barbour stupid eingerichtet bin. Ja. Ich kenne den Markt und ich kenne die Marken und ich gucke mir da ganz viel an und ich vergleiche auch ganz viel, weil ich glaube, das ganz Wichtige ist auch, dass man eben nicht so eingefahren wird, sondern immer auch weiß, was machen die Mitbewerber, was gibt es Neues, und jede Mutter hat auch eine schöne Tochter. Es gibt auch bei anderen Firmen das ein oder andere gute Produkt und das sollte man auch im Blick behalten. Also da bin ich ganz offen zu sagen, da kann die Bandbreite auch sehr offen sein.
Das, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt so einen kleinen, ob ich dir jetzt noch was entlocken kann, was quasi unabhängig vom Barbour, was du empfehlen würdest.
Nein. Also das würde ich würde nie, glaube ich, was anderes als Barbour empfehlen, aber ich sage mir immer, ich habe ja viele Kunden, die heute kommen und sagen, ich benutze das und das und das und das. Wie finden sie denn das?
Ja.
Muss ich ja eine Aussage treffen können. Also sollte ich mir den Markt schon angucken und sollte wissen, wie ich das Produkt finde. Und ich würde niemals mich hinstellen und Produkte schlecht reden. Das ist immer unprofessionell. Aber ich kann sagen, es gibt sicher von der einen oder anderen Firma auch mal ein gutes Produkt, was mir auch gefällt, was ich von der Darreichungsform gut finde. Mhm. Und ich finde, das stärkt nur die Expertise. Weißt du, dass man auch weiß, man ist jetzt nicht eindimensional. Aber ich kann natürlich mit Barbour alles abbilden. Mhm. Aber ich muss auch wissen, was mir da tagtäglich hier begegnet. Und wenn ich internationale Gäste habe, da muss ich auch wissen, was die benutzen und wo das herkommt und was da drin ist und ob es was bringt oder nicht. Aber ich bin da eher wirklich immer ein bisschen vorsichtig unterwegs.
Ja, verstehe ich. Ich war auch sehr, sehr positiv überrascht von meiner Freundin und Gesangskollegin Julia, die ist Schwedin und da gibt es jetzt Produkte von Akku heißen die, glaube ich. Habe ich noch niemals in meinem Leben gehört, gibt's auch gar nicht in Deutschland. Die hat mir die jetzt aber aus Schweden mal mitgebracht und muss sagen, okay.
Ja.
Let's give it a try.
Absolut. Und ich finde das eigentlich auch nur normal.
Und wie schön das auch ist, dass man quasi in einem anderen Land ist und wirklich auch so ein eigenes Produkt hat. Das spricht ja auch für die Produktionsweise der Firma, dass du es in Deutschland gar nicht kriegst.
Es gibt mittlerweile viele Firmen, die gute Produkte produzieren, vielleicht in einem kleineren Umfang, gar nicht so breite Lines haben, also nicht so viel Produkte haben. Das ist natürlich das Schöne an Barbour. Ich kann da alles abdecken.
Ja.
Ich kann von bis spielen, ja, und weiß auch um die Wirkung der Produkte. Aber die Welt steht ja nicht still um uns. Und damit gibt es natürlich auch viel Forschung. Und es gibt immer wieder Dinge, die auch, wenn du international auf Messen unterwegs wärst, auf Beauty-Messen, würdest du sehen, dass der Markt also wirklich extrem breit ist. Und da kann man nicht alles abtun und sagen, die bringen nichts. Nein, man guckt sich das ein oder andere an und manches wird ja auch dann, findet man ja dann auch wieder, das wird übernommen, das wird mit einbezogen. Und auch Barbour hat immer mit uns die Reisen gemacht in andere Bereiche. Wir haben uns auch immer andere Firmen angeguckt, andere Strukturen, andere Inhaltsstoffe, Zusammensetzung, Darreichungsform, weil auch da muss ich es ja entwickeln. Und ich finde den Markt spannend, aber für den Endverbraucher schwierig.
Definitiv. Und deshalb bin ich froh, dass ich hier wirklich, ich sag's nur immer wieder, ich wiederhole mich heute wirklich sehr oft in diesem Podcast.
Man ist einfach zufrieden, wenn man es gefunden hat. Und das heißt ja nicht, dass es für die nächsten 100 Jahre so bleiben muss, aber man hat so seine Basic und dass man dann da mal ein bisschen spielt.
Ja.
So what? Das sei einem erlaubt.
Voll. Eigentlich, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gedacht, wir haben schon die letzten Worte gefunden, aber ich könnte das Gespräch noch ewig fortsetzen. Liebe Christiane, tausend Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Ich fand's wunderbar. Ich hoffe, dass die Baustellengeräusche und obwohl den Berliner Regen, den hört man heute gar nicht. Ne?
Ich meine, der ist Ende August abgeschaltet. Ja, den hören wir nicht. Den sehen nur wir beide. Den lassen wir mal gar nicht rein hier.
Nein, aber es ist trotzdem auch irgendwie. Es war ganz gemütlich hier und
man guckt so schön raus, ne?
Genau, mit diesem schönen Blick hier auf die Baustelle der Galerie Lafayette im Berliner Sommerregen würde ich jetzt einfach die Hörerinnen und Hörer verabschieden und dir die letzten Worte überlassen. Vielen Dank, dass du da warst, Christiane Lingner.
Liebe Linda, ich kann dir nur danken, hat mir viel Spaß gemacht und sicherlich hätten wir noch mehr reden können. Wer weiß, vielleicht kommt es ja nochmal. Und ich danke dir, dass du mir hier auch mal die Möglichkeit gegeben hast, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht mich der ein oder andere draußen auch noch ein bisschen besser wahrnimmt und kennenlernt. Ich danke dir für das schöne Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
Super. Also wie gesagt, die letzten Worte sind wirklich immer...